Familien, das sind spannende Biotope. Unsere Familie prägt uns. Wer möchte das bestreiten? In ihrem Roman »Männer sterben bei uns nicht« stellt uns die Autorin Annika Reich eine besondere Familie vor. Besonders, weil hier nur Frauen vorkommen. Angeführt wird die Familie von einer sehr dominanten Großmutter, die bestimmt, was Sache ist. Kann es in einer Familiengemeinschaft von ausschließlich Frauen ein Patriarchat geben? Das fragt Annika Reich in ihrem Buch. Die Autorin ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Männer sterben bei uns nicht. Männer sind also in Ihrem Roman gewissermaßen unsterblich. Liegt das daran, dass Sie Ihr Patriarchat in der Performance der Frauen in Ihrem Buch weiterleben?
Die Männer sind auf diesem Anwesen, von dem ich spreche, also diesem Ort, an dem der Roman spielt, nicht anwesend, sondern abwesend, aber in dieser Abwesenheit eben doch sehr anwesend. Und auch in den Mustern, die das Patriarchat eben auf dieses Familiensystem aufdrückt, sind die männlichen Muster oder die männlichen Vorstellungen von Macht und Erbe sehr vorherrschend.
Was sind das für Muster? Stark zu sein, nicht zu weinen, keine Gefühle zu zeigen, besonders auch keine Schwächen zu zeigen. Sind das die unsympathischen männlichen Muster?
Also es geht wirklich erstmal in dem Buch wirklich nicht um Männer und auch nicht darum, dass die Männer an irgendetwas schuld sind, sondern es geht wirklich darum, wie sich weibliche Linien, also wie sich Mütter mit Töchtern, Schwestern, Schwägerinnen, Cousinen, wie die sich aufeinander beziehen in einem patriarchalen System, in dem sie sich eigentlich immer gegenseitig vereinzeln, in dem sie sich nicht aufeinander beziehen können, weil das immer mit ganz viel Scham verbunden ist, weil die weiblichen Spiegelungen eben immer mit Schwäche verbunden sind, wie Sie gerade sagen, aber auch mit Versehrtheit, mit dem Punkt, dass man eben als Frau in einem patriarchalen Familiensystem immer nicht diejenige ist, die man nämlich eigentlich sein sollte in diesen Erbsystemen, nämlich der Sohn, der Vater, der Großvater.
Das Anwesen war ihr Phallus, heißt es in ihrem Roman, über die Großmutter, die ja im Mittelpunkt steht. Aber natürlich ein geliehener, deswegen musste sie es noch strenger beherrschen, als ein Mann je hätte beherrschen müssen. So wurde sie zur Patriarchin, Zitat Ende. Das heißt, sie dreht die Schraube noch weiter und versucht, eine noch strengere Patriarchin zu sein als die machistischen Männer?
Also sie hat für sich entschieden, dass sie auf jeden Fall kein Opfer dieses Systems sein möchte. Und die Luise, die hat diese ganzen weiblichen Figuren vor Augen, also einmal diese herrische Großmutter, auf der anderen Seite die trinkende Großmutter und ihre Mutter, die sich aus der Verantwortung irgendwie hinausstiehlt und die eher als Opfer dieses Systems wahrgenommen werden, die es gar nicht erst aufnehmen. Und beide Linien, also einmal sozusagen diese herrische Großmutter, die das System vermeintlich beherrscht, meistert oder vielleicht sogar auch noch übertreibt, und die anderen, die sich dem gar nicht stellen, das sind die beiden Linien, das hat Luise vor Augen, und beides ist für sie nicht gangbar. Beides sind Muster, die sie geprägt hat, die sie aber nicht fortführen möchte.
Wenn man so will, ist es aber auch für die Großmutter sehr tragisch, denn dann ist sie letztendlich doch wieder Opfer, indem sie sich diesem System unterwirft, um eben nicht Opfer zu sein. Also das ist ja keine Befreiung, das ist ja kein selbstbewusstes Selbst, sondern das ist ja nur das eigene Selbst unter dieses Primatsystem zu stellen.
Genau, denn an der Beerdigung der Großmutter, die ja eine große Rolle spielt in diesem Buch, wird es ganz deutlich, die Großmutter ist vollkommen einsam gestorben. Also die Beerdigung, da kommen alle Frauen zusammen, aber es sind keine Freundinnen da. Und alle Frauen und auch die eigene Tochter und die Schwiegertochter und die Enkelinnen. Es wird klar, dass es keine durchgehend liebevolle, natürlich nicht, Beziehung dazu gab. Und insofern hat auch das nicht funktioniert. Also auch die Beherrschung des Systems funktioniert nicht.
Also die Form spielt eine große Rolle. Form ist immer wichtiger als Emotion und die Angst vor Kontrollverlust. Also man muss sich ständig im Griff und in Kontrolle haben. Das spielt auch eine große Rolle. Ihr Buch ist aber nicht nur ein Buch über eine Frau, die herrisch lebt, die ihre Familie drangsaliert, die Großmutter eben. Ihr Buch handelt auch von Tod und Sterben und vom Fluch des Schweigens. Luise, das ist einmal das 10-jährige Kind, findet im See kurz hintereinander zwei ertrunkene Frauen. Das ist die eine Erzählebene der Ich-Erzählerin. die vom Leben der 10-jährigen Luise erzählt. Und dann gibt es die zweite Erzählebene der Ich-Erzählerin. Luise ist inzwischen 30 Jahre alt. Sie fährt zur Beerdigung ihrer Großmutter. Die Beerdigung, wieder der Tod. Welche Rolle spielt der Tod in ihrem Buch?
Es gibt ja einen Satz, den die Mutter sagt, und der heißt, als dann die Luise eben diese zweite tote Frau findet: Wenn du irgendwann anfängst, dich mit irgendwelchen x-beliebigen toten Frauen in Verbindung zu bringen, kommst du in Teufelsküche. Irgendwie sowas sagt die Mutter. Und im Laufe ihres Lebens wird der Luise klar, dass der Satz eigentlich noch mehr lauten müsste: Nicht nur, wenn du dich mit irgendwelchen x-beliebigen Toten, sondern wenn du dich mit den nächsten lebenden Frauen deiner Familie zusammentust, kommst du in Teufelsküche. Also eine vollkommene Warnung vor Schwesternschaft. Ja, eine Warnung davor, sich nicht nur mit Frauen zu solidarisieren, die man nicht kennt, sondern sogar sich mit den engsten Verbündeten, die man eigentlich haben müsste in den Familien oder in einer patriarchal geprägten Familie, nämlich mit den Frauen in der Familie zusammenzutun. Und das ist schon tragisch. Das kennen aber ganz viele Menschen, wie schwierig es ist, sich mit den Schwestern zu verstehen, wie schwierig es ist, die Mütter-Töchter, also eine Mutter-Tochter-Beziehung, die unbelastet davon ist, ist auch selten. Es ist was, was sich durch alle Familien hindurchzieht. Und ich habe mich eben in diesem Roman gefragt, woran liegt es, dass trotzdem Muster, die für Frauen so ungesund sind und auch so wenig Glücks bringen, trotzdem immer weiter transportiert werden?
Für Frauen wenig Glücks bringt, für Männer natürlich auch. Diese Muster, die führen nicht zu einem glücklichen Leben, also dieses Einzelkämpfer-Dasein. Und das ist ja erstaunlich, wie Sie sagen, wie wenig es aufgearbeitet wird zusammen mit Luise, dem Kind. Sie hat zwei ertrunkene Frauen gefunden. Mhm. Also es wird mit ihr gar nicht drüber geredet. Sie muss ihre eigenen Geschichten zu diesen Frauen erfinden, um das zu verarbeiten. Die Erwachsenen sind da überhaupt gar keine Hilfe für das 10-jährige Kind.
Genau, also das mit den Geschichten ist ein interessanter Punkt. Also Frauen werden ja die Geschichten, die sie erzählen, vor allen Dingen, wenn sie irgendwie traumatisch sind oder mit Gewalt zu tun haben, ja nicht geglaubt. Also das wissen wir aus diesen ganzen Missbrauchsverfahren. Aber Frauen glauben sich auch gegenseitig ihre Geschichten nicht und glauben sie sich auch selbst nicht. Gerade dann, wenn es sehr traumatisch ist, ist ja oft so, dass dann die Erinnerung einem so wegrutscht und man denkt, oder war es doch nicht, oder habe ich es mir doch eingebildet. Auch mit Familiengeheimnissen ist es ja sowas. Man schnappt sowas auf, gerade als Kind hört man irgendeine Geschichte und danach, wenn man dann die Erwachsenen damit konfrontiert, dann streiten die das ab. Ist oft so, ist in dieser Familie ganz stark so. Und dann weiß man nicht mehr, kann man sich eigentlich selbst trauen. Und ich glaube, das ist jedenfalls eine Botschaft vielleicht auch dieses Buches, dass ein Anfang wäre, als Auslass aus dieser wenig glücksbringenden Situation, sich gegenseitig mal die Geschichten zu glauben.
Also wer die Deutungshoheit über die Geschichten hat in einer Familie, der hat natürlich auch die Macht über die Familie. Das wird in Ihrem Buch auch ganz klar. Und die Großmutter versucht ganz stark, diese Deutungshoheit zu behalten. Und immer wenn was nicht in ihr Deutungskonzept passt, dann wird es weggeschickt, verdrängt. Die Schwester, die Enkelin, also die Schwester von Luise, die müssen dann einfach verschwinden, weg, vergessen, verdrängt werden. Also das ist schon auch ein Kampf um Macht, den Sie darstellen.
Genau. Und zwar aber nicht nur negativ, so wie Sie es jetzt erwähnt haben, sondern ja auch positiv. Also sie belohnt auch. Ja, also das ist insgesamt, ist es Machtausübung. Aber die Großmutter, der steht das gesamte Spektrum der Machtausübung zur Verfügung, nämlich über Bestrafung und Belohnung.
Aber ich würde es geistlichen Missbrauch nennen, den sie da betreibt. Mhm. Dann ist da die Beerdigung der Großmutter. Sie sagen, sie ist sehr einsam gestorben und diese Beerdigung, das ist auch schon grauslich. Ich zitiere nochmal, der Raum war an Schmucklosigkeit nicht zu überbieten. Leere Sitzreihen aus hellem Holz, ein hässlicher Sarg ohne Blumen, keine Musik, keine Trauergemeinde, kein Priester, nichts. Und der Leichenschmaus danach findet an einer Pommesbude statt. Wie traurig und trostlos ist denn das?
Ja, also was Sie jetzt völlig unterschlagen, ist, dass diese Beerdigungsszene, die ja zur Farce gerät und dann an dieser Pommesbude endet, auch eine sehr witzige Ebene hat. Also ich habe jedenfalls sehr gelacht in dieser ganzen Trostlosigkeit, als ich das geschrieben habe. Aber es macht eben deutlich, in diesen Szenen am Grab wird ganz deutlich, dass die Frauen in dieser Familie extrem aufeinander bezogen sind und keine Beziehung miteinander eingehen können. Und von dieser Beerdigungsszene gehen dann eben diese Rückblicke und Luise wird am Grab einiges klar. Und man kann ihr dabei zuschauen. Und zwischendurch ist es mir auch so gegangen, dass ich dachte, ah, das weißt du doch eigentlich schon besser, Luise. Also es ist auch eine sehr ambivalente Heldin. Es ist keine Heldin, wo man denkt, ja genau, da gehe ich gerne oder an allen Stellen gerne mit. Manchmal geht man gerne mit und manchmal denkt man, jetzt bist du wie deine Großmutter. Und genau dagegen hast du dich immer gewendet. Und jetzt profitierst du hier von diesem Prinzessinnensein, von der Erbinsein. Es geht ja auch viel um dieses Erbe, einmal um das Materielle, aber eben auch um das Symbolische. Und wir werden hier sozusagen Zeugen, wenn wir das lesen, eines Prozesses des sich selbst Klarwerdens, zum Teil auch eben sich nicht Klarwerdens, so wie das immer ist mit den blinden Flecken im Leben.
Das ist auch die Ambivalenz. Also Luise, da kann man Rilke zitieren, die Kindheit als Land, das lange zögert, bis es untergeht. Die anderen stellen die Großmutter natürlich als das war da, was sie wahrscheinlich war, die Herrin. Aber Luise hat eben auch als Günstling der Großmutter, als ihre Prinzessin, da ganz groß von profitiert. Also sie wurde immer aufs Podest gehoben. Und das ist etwas, von dem man ja auch nicht so gerne Abschied nimmt. Ne?
Genau, und das ist eben diese Frage, die sie sich stellt sozusagen. Wie kann sie mit diesem Erbe, was eben zweifach ist, einmal in dem Erbe, diesem Herrischen, diesem Profitierenden von dem System und einmal aber auch vor Augen haben, was passiert, wenn man sich mit dem System anlegt, wie die Schwester, wird man nämlich aussortiert. Zwischen diesen beiden Polen versucht Luise einen dritten Weg zu finden.
Interessant ist ja auch, wenn man das Thema Trost in diesem Buch sucht. Religion kommt gar nicht vor, also religiös sind sie zum Beispiel nicht praktizierend. Und die Großmutter hat aber doch so eine Art Konzept von Weiterleben nach dem Tod. Nämlich das Konzept heißt Luise. Also sie denkt, und das tröstet sie, ich sterbe ja nicht, weil ich lebe in Luise weiter. Das ist aber auch ein Schwindelkonzept, oder?
Ja, die hat ein dynastisches Verständnis von Familie und eben kein emotionales. Und das ist auch wieder ambivalent, weil es andererseits, wenn man sich fügt, wird man eben mit allem Möglichen geschmückt. Und wenn man sich nicht fügt, wird man aussortiert. Aber es gibt auch eine große Sicherheit. Man weiß ganz genau, woran man ist. Wenn man seine Position nicht verlässt, dann erbt man alles, was dieses System zu bieten hat.
Das haben ja so Systeme, die wie ein Korsett sind an sich, dass genau. Sie immer ambivalent sind. Einerseits engen sie einen unheimlich ein, also auch Luise wird natürlich durch dieses Konzept, was ihre Großmutter ihr oktroyiert, eingeengt. Andererseits beschützt es einen auch vor der großen, weiten Welt, die so kompliziert ist. Nicht? Das ist ja das Schwierige, wenn man versucht, daraus zu entrinnen. Ich zitiere noch einmal aus Ihrem Buch. Vergangenheitsbewältigung war etwas für die Schwachen, die Armen, die Mutlosen. Vergangenes war vergangen. Beschäftigte man sich damit, machte man sich zum Opfer. Es galt unter allen Umständen, die Form zu wahren, da haben wir es wieder, oder den Schein, Zitat Ende. Und so herrscht in der Familie das große Schweigen, das Verdrängen und Vergessen. Was hat das für Folgen, außer dass es unendlich einsam macht?
Ich glaube, der Umgang mit Gefühlen ist in dieser Familie gerade zwischen den Frauen auch etwas, was ich mir genauer mal anschauen wollte. Und da gibt es sehr unterschiedliche Zugänge. Es gibt, glaube ich, einmal diesen Satz, Gefühle gab es nur im Modus der Brise bei der Großmutter. Also auch das, als ob die Gefühle schon so weit gezähmt waren, dass sie für die Großmutter gar nicht mehr wirklich wahrnehmbar sind. Für die andere Großmutter, die Trinkende, die säuft sich die Gefühle sozusagen weg, kommt nur so damit zurecht. Und die Mutter, die ist eine Abbruchunternehmerin. Immer dann, wenn es irgendwie mal zu einem wirklichen Gespräch kommt, bricht die Mutter das Gespräch ab.
Welche Rolle spielt denn da die Vergangenheit? Die schimmert ja immer wieder durch. Also da war mal was, also die Schwester der Großmutter ist auf tragische Weise gestorben, wird aber auch nicht erläutert, wie die Familie mit dem Tod umgegangen ist. Dann gibt es auch wohl irgendwelche Verwicklungen in Nazi-Deutschland, das wird auch mal so reingewischt, aber kommt auch nicht weiter vor. Aber die Vergangenheit ist als Gespenstisches immer da. Auch die Männer, die ja immer da sind, obwohl sie abwesend sind. Nicht? Da steht in einem Haus ein Motorrad, das staubt da vor sich hin. Ist das die Vergangenheit, die nur noch gespenstisch auftaucht?
Naja, einerseits taucht die jetzt wirklich gespenstisch auf, andererseits ist aber diese Vergangenheit ja wirklich extrem prägend. Und die Frage ist, wie mit diesen Prägungen umzugehen ist, um sie nicht einfach weiterzuführen. Das Gespenstische finde ich schon ein interessantes Motiv in dem Buch. Man sieht dieses Anwesen oft, man lernt es das erste Mal kennen in dieser ganzen Pracht, aber gleichzeitig wird eine tote Frau angeschwemmt. Dann sieht man irgendwie große Feste mit Lampions und wunderbarer Musik, schönem Schmuck, große Kleider, aber da gibt es so eine Art Missbrauchsfall auf diesem Fest. Also immer in dieser Doppelung von Pracht und aber doch dann missbräuchlichem oder Gewalt. Und das ist etwas, was in dieser Familie absolut nicht behandelt wird. Und dass dann auch diese Nazi-Vergangenheit oder Nicht-Nazi-Vergangenheit oder weiß man gar nicht ganz genau, ja, dass die da so mit hochgeschwemmt wird und auf die gleiche skandalöse Art einfach nicht drüber gesprochen wird, nicht behandelt wird, das ist Teil dieses Dramas, dieser Geschichte, ja.
Es wird auch den Kindern und den Frauen ja gar nicht wirklich zugehört. Also das Zuhören spielt kaum eine Rolle. Damit die große, dunkle Rahmenerzählung der Familie intakt bleibt, werden die Geschichten der einzelnen Familienmitglieder, so kann man es ja auch sehen, geopfert. Also ihre Identität wird geopfert. Sie bekommen gar nicht die Chance, die eigene Lebensgeschichte zu entwickeln und zu erzählen.
Da gibt es unterschiedliche Entwürfe bei den einzelnen Frauen in Abgrenzung. Also es gibt ja die Leni, die für mich auch eine ganz wichtige Figur ist. Es ist die Schwester von Luise. Die wird aussortiert ziemlich früh, weil die eben diese Rolle, die ihr eigentlich zugestanden ist, nämlich die ältere Schwester zu sein, die sollte das Ganze ja erben, die lehnt die ab. Die ist so ein bisschen punkig. Und die wird dann sofort ins Internat gesteckt. Die hat für sich schon ziemlich früh beschlossen, dass sie einen eigenen Weg geht. Und das ist ja auch die einzig glückliche weibliche Beziehung in dieser Familie. Diese beiden Schwestern, die haben ja wirklich eine Verbindung miteinander. Und das muss wieder getrennt werden. Und ich arbeite ja viel in weiblichen Zusammenhängen. Also ich habe ja auch eine Kolumne bei 10 nach 8 bei Zeit Online, wo ich nur mit Frauen arbeite und führe auch ein weibliches Netzwerk. Und ich glaube, wogegen wir alle anzuarbeiten haben, ist eben diese Vereinzelung, die es ganz oft in diesen weiblichen Kontexten gibt und die was mit diesem Schamgefühl zu tun hat, sich in anderen Frauen und deren Versehrtheit zu spiegeln und sich dann lieber auf sich zurückzuziehen oder sich an männlichen Mustern zu orientieren. Das ist das, was wir lernen um diese Schwesternschaft, aber um die kommen wir nicht herum, im positivsten Sinn, wenn wir da was ändern wollen.
Also dieser alte Satz, Solidarität gibt es nicht unter Schwachen, das muss überwunden werden.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr viel schwieriger, sich mit jemandem zu solidarisieren, der eine schwache Seite von einem oder eine versehrte, würde ich das eher nennen, eine versehrte Seite in einem zum Klingen bringt, ist sehr viel schwieriger, sich da zu solidarisieren, als jemand, der eine stolze Seite von einem spiegelt. Ja.
Dieses Versehrte kommt in Ihrem Roman ja auch vor. Das taucht dann auch am Ende auf und am Ende steht dann doch so etwas wie eine kleine Befreiung. Luise ist fest entschlossen, ihre Geschichte zu erzählen und auch zu glauben, ganz wichtig, als Gegenentwurf zur Geschichte, die die Großmutter allen oktroyiert hat. Sie ist dann fest entschlossen, das tote Anwesen, das ist dann tot, zum Leben zu erwecken, indem sie die Frauen ihrer Familie zum Leben erweckt. Das ist dann ihre Geschichte und diese Geschichte erzählt dann dieses Buch.
Genau, also es ist nicht, ich wollte noch einmal sagen, es ist kein totes Anwesen, weil das Anwesen ist natürlich quicklebendig. Also nur die Großmutter ist tot. Aber das System, für das dieses Anwesen steht, ist quicklebendig. Und die Geschichte, auf die dieses Buch hinführt, ist die Frage, wie kann man mit diesem quicklebendigen System umgehen und es umschreiben oder für sich neu schreiben oder eine eigene Geschichte entwerfen?
Indem man es zunächst reflektiert, indem man zunächst davon erzählt. Und was wäre dann der nächste Schritt?
Genau, ich glaube alleine, dass man es erzählt und dass man es hören will auch von anderen. Ja? Dass man genau diese Geschichten erzählt und hören will, macht einen riesen Unterschied.
Und dann gelingt es einem auch da auszubrechen. Mit seiner eigenen persönlichen
genau.
Geschichte.
Genau, ich glaube, ausbrechen würde ich nicht das so nennen, es zu transformieren. Das ist auf jeden Fall der optimistische Versuch, den dieses Buch am Schluss wagt, dass es für eine nächste Generation, sozusagen wenn diese Generation anfangen würde, sich selbst zu glauben, die Geschichten zu erzählen und die von anderen Frauen zu erzählen und ihnen zuzuhören, dass dann die nächste Generation sich nicht mehr so sehr vereinzeln lässt.
Ihr habt aber immer einen großen Auftrag und eine große Aufgabe, denn wie sagte Freud, Feindesland, Familie, also da muss man immer verdammt vorsichtig sein und achtsam, weil da finden ja auch immer weiter noch die kleinen Machtspiele statt. Was wir aber auch nicht bei dem Buch vergessen würden, wir haben jetzt so viele ernste Themen, Tod, das Vergessen, Verdrängen, Schweigen, patriarchale Systeme. Es ist ein unglaublich lustiges Buch. Sie sprachen schon von der Beerdigung oder da gibt es die eine Party, wo die beiden Kinder unter dem Tisch sitzen und allerhand Schabernack treiben, indem sie da die Schuhe der Leute, die an diesem Tisch stehen, verzieren. Das ist schon sehr komisch, oder?
Ja, ich glaube, das braucht es auch so als Balance zu diesen ganzen schweren Themen. Und es ist ja auch ein Buch von großer Pracht, von großer Schönheit, ganz viel Schmuck. Es ist funkelt, es ist ja auch ein funkelndes Buch. Es ist ein prachtvoll, aber auch vergängliches, eine funkelnde Geschichte, die dort an diesem Anwesen am See sich entwickelt.
Vielen Dank, Annika Reich. Männer sterben bei uns nicht, so heißt ihr neuer Roman. Ein Buch über Frauen in patriarchaler Performance, über eine herrische Großmutter, die ihre Familie drangsaliert. Ein Buch auch über Tod und Sterben, über Macht, über Schuld und Scham und über das Gift des Schweigens und Verdrängens. Ein erhellendes Buch auch über eine Befreiung. Männer sterben bei uns nicht. Das Buch ist bei Hansa Berlin erschienen. Es hat 205 Seiten, kostet 23 Euro. Vielen Dank.
Ja, danke Ihnen.